Julia Schütze. Talk to me. Authentic. Empathic. Fair.
Angst, Unsicherheit und Gier. Egozentrik, Mangel an Mitgefühl, Mangel an Schamgefühl, Dummheit. Das sind nur ein paar der emotionalen und rationalen Komponenten, aus der sich Feigheit zusammensetzt. Die Spiegel-Bestseller-Autorin von Feig, die vielgefragte Gutachterin in aufsehenerregenden Kriminalfällen, Fachärztin für Psychiatrie und Neurologie, sitzt mir heute vis-à-vis. Herzlich willkommen, Heidi Kastner.
Danke für die Einladung.
Welche dieser Komponenten verbinden Sie mit dem Amoklauf von Graz? An einem Grazer Gymnasium vom 10. Juni 2025, dem folgenschwersten Amoklauf in der Geschichte Österreichs mit 11 Toten. Der Täter selbst, der ehemalige Schüler, hat im Anschluss Suizid begangen.
Gar keine, weil ich zu wenig über ihn weiß und mich da nicht in Mutmaßungen ergehen will.
Jetzt lese ich heute in einer Zeitung, eine Woche, 7 Tage, nach dem Amoklauf, Schüler spielten am Kärntner Gymnasium Amoklauf von Graz nach. Schulwart hörte Schreie und sah, wie ein Schüler eine Waffe auf einen Mitschüler richtete und abdrückte. Die beiden 12-Jährigen wurden vorübergehend suspendiert. In anderen Schulen kam es zu Drohungen. Wo leben wir? Was ist los mit unserer Gesellschaft?
Naja, Dummheit hat es immer schon gegeben. Bei 12-Jährigen muss man sich fragen, ob die den Ernst der Situation richtig erfasst haben. Also ich denke, dass da weniger die Suspendierung als ausführliche Gespräche über die Situation erforderlich wären. 12 Jahre ist jetzt noch nicht wirklich sehr reif. Da kann man vermutlich davon ausgehen, dass die Implikationen nicht vollends erfasst wurden. Das müsste man wahrscheinlich einmal besprechen. Dass es nach jedem schwerwiegenden Delikt Trittbrettfahrer gibt, die dann ein Vergnügen daraus ziehen, mit der Angst zu arbeiten und anderen eben Angst zu machen, das ist bekannt. Das ist jetzt nicht ausschließlich auf dieses Delikt begrenzt und das ist halt eine sehr eigenartige Form von Dominanzgebaren, mit der man sich da halt ja in eine Position hilft, in der man dann so tut, wie wenn man das auch machen könnte und jetzt fürchtet euch gefälligst vor mir. Das ist eher schon als dumm und präpotent.
Jetzt der Reihe nach, Heidi Kastner. Feigheit definieren Sie als eine Unterlassung des Gebotenen, rechtens Erwartbaren, wobei diese Gebote immer durch die geltenden Moralkonzepte definiert werden. Leben wir in einer Zeit des Moralwandels?
Das ist die Frage, das kann man sich fragen. Wir erleben zumindest, dass Dinge, die vor 10, 15 Jahren noch als unanständig und damit als verpönt gegolten haben, die man vielleicht auch öffentlich nicht so ausgesprochen hätte oder die man zumindest, wenn sie jemand ausgesprochen hat, öffentlich geahndet hat mit das geht ja gar nicht oder so kann man sich nicht äußern, so kann man nicht formulieren, das ist nicht akzeptabel. Dass solche Dinge mittlerweile, ja, wie man so schön sagt, im Mainstream angekommen sind, keine besondere Aufregung mehr produzieren und akzeptiert werden. Also ich denke mal, das erlebt man in der Politik, im Umgang miteinander, wo Diskussionen zum Teil wirklich untergriffig geführt werden, wo Begrifflichkeiten verwendet werden, die ja sehr fragwürdig sind, wo man sich gegenseitig so auf eher unterem Niveau Dinge ausrichtet und wo unanständiges Verhalten ja mittlerweile akzeptiert wird. Man kann ja mit so einem Verhalten, wie wir gesehen haben, auch Präsident der Vereinigten Staaten werden, ohne dass das an sich jetzt irgendwen auf die Barrikaden ruft und es dazu kommt, dass man feststellt, dass man sowas Unanständiges nicht in einer Führungsposition haben möchte. Also wenn man diesen Aspekt hernimmt, hat sich da sicher im Empfinden von was ist akzeptabel, was ist tolerabel, was ist ja problemlos möglich, einiges gewandelt.
Das heißt, in Wirklichkeit ist der Klimawandel unser kleinstes Problem. Der Moralwandel könnte sich im Ergebnis als deutlich bedrohlicher erweisen?
Ich glaube, wir haben zwei Probleme, das sind zwei Probleme im Hals. Eines ist sehr wohl der Klimawandel und der ist auch kein kleines Problem, aber diese Art, nicht mehr zu diskutieren und nicht, also respektlos über andere drüber zu fahren oder sich in einer sehr abwertenden Form im politischen Diskurs zu äußern, diese Taktik ist insofern bedrohlich, als sie die Grundlagen jeder demokratischen Staats- und Rechtsordnung unterminiert, weil Demokratie ja immer darauf beruht, dass man zwischen unterschiedlichen Positionen, die durchaus alle zu Recht bestehen mögen, irgendeinen Konsens finden muss. Und das wiederum beruht darauf, dass man den anderen wahrnimmt, dessen Position auch ernst nimmt und dann halt versucht, einen Abgleich mit der eigenen Position zu finden und eine Entscheidung zu treffen.
Was
Und wenn
heißt,
eine solche
resultiert die
Diskussion.
Feigheit im Grunde, also ganz am Ende, an Bequemlichkeit? Bequemlichkeit, auch anderen wirklich zuzuhören?
Es ist sicher Bequemlichkeit, es ist ja wesentlich einfacher, jemanden niederzumachen, als sich mit der Argumentation oder den Sichtweisen eines anderen auseinanderzusetzen. Das ist alles wesentlich einfacher, wesentlich selbstbezogener und halt wesentlich weniger aufwendig. Das ist umso erstaunlicher, als wir ja andererseits in einer Zeit leben, in der man ja jede Meinung wertschätzen muss, angeblich, was ich nicht finde. Also ich finde Meinungen, die völlig ohne jede Faktenbasis formuliert werden oder den bekannten Fakten widersprechen, die muss man dann auch nicht wertschätzen. Da kann man sehr wohl darauf hinweisen, dass es zwar eine Meinungsfreiheit, aber keine Faktenfreiheit gibt und dass sich jemand, der sich eine Meinung bildet und die dann auch noch laut hinausposaunt, zuerst einmal mit den bekannten Fakten auseinandersetzen sollte. Aber es gibt durchaus Sachverhalte, wo man unterschiedliche Positionen einnehmen kann in der Bewertung. Und diese unterschiedlichen Positionen gehören in einer Entscheidungsfindung abgeglichen. Und das funktioniert nur, wenn ich dem anderen zuhöre und akzeptiere, dass der auch Argumente hat, die für seine Position sprechen.
Unbedingt. Sie gehen in Ihrem Buch ja weit zurück in der Geschichte, beschreiben Platon, den griechischen Philosophen, der Feigheit so definiert hat, dass man dabei aus falscher Furcht reagiere. Welche falsche Furcht haben wir heute?
Vielleicht die Furcht, dass man sich exponiert, dass man dann öffentlich wahrgenommen wird und mit Kritik zu rechnen hat, dass dann Menschen ja vielleicht auch sehr laut verkünden, dass das jetzt nicht in Ordnung gewesen sei, dass man sich da zu Wort gemeldet hat. Das kann alles Mögliche sein, ja, aber oder es kann natürlich auch viel weitergehen. Und die Furcht sein, auch das ist heutzutage in manchen Staaten und in manchen Regimen durchaus berechtigt, dass man sich nämlich vor irgendwelchen gravierenden Sanktionen eines Regimes fürchtet, wenn man seine Meinung äußert. Das ist dann auch verständlich, diese Angst. Und da kann man dann auch nicht sagen, das ist ein moralisches Versäumnis, sich nicht immer und überall zu äußern, wenn das die mögliche Folge davon eine wirklich bedrohliche ist. Aber zumindest bei uns ist es so, dass man ja eigentlich ja, wirklich alles sagen kann, ohne mit gravierenden Konsequenzen zu rechnen. Und dass man sich da, glaube ich, auch viel häufiger positionieren sollte.
Tom Hanks hat sich positioniert, aber eher zum Negativen. Stichwort Wokeness.
Tom Hanks hat da offenbar in einem vorauseilenden Gehorsam gegenüber den Geboten der Wokeness eine Äußerung gemacht, die für mich gänzlich abstrus ist, indem er im Wesentlichen gesagt hat, dass ein Schauspieler nur das darstellen kann, was er auch ist. Und das führt das Konzept der Schauspielerei ad absurdum. Wenn er jetzt nur als homosexueller Mann einen Homosexuellen spielen kann, dann kann man das gedanklich ja weiterspinnen. Dann kann er nur als König einen König spielen und nur als Lungenkranke eine Lungenkranke darstellen und das geht natürlich nicht. Ich habe die Schauspielerei immer so verstanden, it's acting, not being. Also es
Ja,
geht darum, jemanden
richtig.
darzustellen, aber es geht ja in der Schauspielerei nicht darum, dieser zu sein. Dann fragt man sich, wie man bitte in den ganzen Krimis dann die Mörder darstellen sollte. Das geht irgendwann nicht. Und warum jetzt ein heterosexueller Mann jetzt keinen homosexuellen man darstellen sollte in einem Film und diese Rolle einnehmen, in diese Rolle zu schlüpfen, das hat sich mir nicht erschlossen.
Was fehlt uns zunehmend? Mut? Leben wir in einer feigen Gesellschaft, weil wir zu bequem für Mut sind? Was denken Sie?
Ich glaube, es ist zum Teil sehr bequem. Und was uns, glaube ich, zum Teil auch fehlt, ist eine Definition der Grenzen, des Akzeptablen. Mhm. Es wird ja die Grenzen werden einerseits immer mehr ausgeweitet, ne, wie Sie eingangs schon besprochen haben, wie man sich jetzt da äußern kann oder was man alles so posten kann, ohne dass man sich geniert dabei. Andererseits werden dann so zum Teil auch künstliche Grenzen hochgezogen, die dann in ihrer Rigidität und in ihrer Zuspitzung auch wieder abstrus sind. Aber es ist so dieses, ja, ich glaube schon, dass wir in einer Zeit sind, in der das moralische Konzept neu verhandelt wird, ohne dass es explizit so benannt wird. Das sollte ja eigentlich eine gesellschaftliche Debatte sein. Mhm. Was verstehen wir aktuell unter Moral oder was sind unsere ja, Leitbilder in Bezug auf Moral? Wir hören zwar immer wieder, dass unsere Werte hochzuhalten sind, aber ich glaube, dass es viel zu wenig definiert wird, was die denn eigentlich sind.
In der Schnelllebigkeit bleibt ja nicht mal mehr Zeit dafür.
Mag schon sein, ja. Aber das ist eine Grundlage des gesellschaftlichen Zusammenlebens. Mhm. Auf welche Grundhaltungen und auch moralische Konzepte man sich verständigt.
Ich frage mich das schon länger, wieso für Zivilcourage und Anstand kein Platz mehr ist.
Na, es wäre schon Platz, ne? Man müsste nur die Mühe machen, das auch wirklich durchzuführen. Und diese Mühe ist halt offenbar manchen zu viel. Es war ja zum Beispiel bei diesem Messerattentat in Villach ja tragischerweise zu beobachten, dass du eine ganze Reihe Umstehender diese ja, Messerattacken, bei denen dann ja jemand gestorben ist, gefilmt haben. Gefilmt haben, um es dann offenbar als Erster irgendwo zu posten und da das tollste Video zu präsentieren. Da muss man sich schon fragen, von welchem Moralkonzept geht so jemand aus oder wie weit ist der von der Erkenntnis, dass er mit anderen halt auch verbunden ist und das Zusammenleben auf Gegenseitigkeit beruht, wie weit ist er von dieser Erkenntnis entfernt? Oder wie wenig hat er darüber nachgedacht? Oder wie wenig hat er sich überlegt, ob er das in umgekehrter Rollenverteilung, er wäre das Opfer, jemand anderer filmt ihn, ob er das dann so toll fände? Und das hören wir doch immer wieder, dass Einsatzkräfte sich zunehmend beklagen, dass der Einsatz kaum möglich ist oder eben behindert wird, weil die Schaulustigen herumstehen und filmen, aber dann die Rettungskräfte blockieren, die zu einem Schwerverletzten durch möchten. Da, und da müsste dann, glaube ich, schon also auch eine öffentliche Ächtung solchen Verhalten stattfinden und gegebenenfalls auch eine Sanktion.
Wie stellen Sie sich das vor? Wie soll das funktionieren?
Naja, dass dann irgendwer dort steht und sagt, sind Sie Wahnsinnige, gehen Sie zur Seite. Ich meine, wissen Sie nicht, dass da um Leben und Tod geht und Sie stehen da und filmen, das haben Sie gar keinen Anstand. Ja? Oder möchten Sie das, wenn Sie das Opfer wären? Also, dass man das wirklich auch thematisiert. Oder eben auch von Seiten der Einsatzkräfte.
Ich hab das Gefühl, dass die Menschen so viel Angst haben.
Ja, aber bevor? Das
was soll dann passieren? Wenn ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Was befürchtet man konkret? Ich meine, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass dann irgendwas für mich am Leben Bedrohliches passiert, wenn ich da jemanden zurechtweise, der meint, filmen und blockieren ist das adäquate Verhalten, wenn ich Zeuge eines Unfalls werde oder eines Messerangriffs?
Wahrscheinlich, dass dann das nächste Opfer bist.
Dann werde ich halt gefilmt, ja. Das ist aushaltbar. Also ich glaube, man muss sich da immer fragen, welche Konsequenzen werden denn da vermieden oder wie empfindlich sind wir denn, dass wir sowas schon gar nicht mehr akzeptieren wollen. Ich habe gestern ein Erlebnis gehabt, die hat mich in einem Supermarkt an der Kasse angestellt, die Schlange war relativ lang und ich habe dann gesehen, wie zwei Wartende vor mir einer seitlich zur Schlange stößt und sich da eben hineinstellen will. Und das finde ich zum Beispiel nicht anständig. Und ich habe den dann angesprochen, dass er sich bitte, also ganz höflich und auch ruhig, dass er sich bitte so wie alle anderen auch hinten anstellen soll. Der ist halt dann relativ unvermittelt rabiat geworden und hat dann gemeint, das ist eine Frechheit und was soll er sich da sagen lassen? Dann nicht reagiert, weil ich glaube, er hat schon verstanden, was ich gemeint habe. Es war keine Notwendigkeit, das zu wiederholen. Und dann ist er eben auf mich zugekommen und hat da mit den Fingern vor meinem Gesicht, also wirklich so 5 Zentimeter entfernt, herumgefuchtelt und mir erklärt, dass das, er redet da keinen an, ja? Er spricht auch
Wahnsinn.
keinen an, ja. Und wieso soll er sich dort anreden lassen? Und er hat, da kommt man von einem nach einem schweren Arbeitstag und dann kann man sich anreden lassen. Ne? Und dann habe ich gesagt, das will so nett sein und die Finger aus meinem Gesicht tun. Und dann hat er mich halt ziemlich laut angeschrien, ob ich ein Problem mit ihm habe. Ich habe dann gemeint, nein, ich habe ein Problem mit seinem Verhalten. Mit ihm habe ich keins, ich kenne ihn nicht und er ist mir egal. Ne? Und auf das hinauf ist er dann gegangen.
Ja, Frau Kastner, aber ich glaube endlich, dass Sie einer der wenigen Menschen waren, die Ihnen mal meine Grenzen aufgezeigt haben. Nämlich, das ist das
Ja, aber was
Problem.
mich
Ich habe ein
erstaunt hat, war, da
Podcast-Interview
war ja eine
gemacht
lange Schlange, nicht?
mit einem Ballplaner, der mir erzählt hat, dass es Eltern gibt, die sich vor ihren Kindern fürchten. Und wieso
Ja,
fürchten die
immer
sich vor
wieder.
ihren Kindern? Weil sie ihnen überhaupt keine Grenzen mehr aufzeigen. Dieses falsch
Ja.
verstandene Montessori macht mich wahnsinnig. Ich habe gegen meine Tochter kein einziges Mal die Hand erhoben. Und ich glaube einfach, dass es gibt keine Grenzen mehr. Und dieses, oh, wir machen auf Montessori und das Kind soll sich selbst
Naja,
entdecken, das geht nach hinten
ich
los.
glaube auch, dass das ein wesentliches Problem ist. Weil jetzt haben wir zuerst hatten wir die antiautoritäre Erziehung, dann hatten wir die
Ja.
bedürfnisgerechte Erziehung. Und all diesen Methoden ist gemein, dass das Aufzeigen von Grenzen, das ja mühsam ist und
Es ist
anstrengend ist, weil da muss ich
anstrengend, es
mir,
raubt dir den
und
letzten
wie,
Nerv.
ja? Ja, es nervt und ich muss mich mit dem Kind auseinandersetzen, ich muss meine Position begründen, ich muss klar definieren, was geht und was nicht geht. Und ich muss auch, wenn ich erzieherisch tätig bin, definieren, warum das nicht geht.
Genau so
Das
ist es.
ist
Und das
Aufwand.
bedeutet, sich Zeit zu nehmen für die Kinder.
Das bedeutet, sich Zeit zu nehmen, das bedeutet, den Aufwand zu treiben, das bedeutet, in eine Diskussion, in eine Auseinandersetzung zu gehen und das bedeutet auch, konsequent dabei zu bleiben. Und da ist es natürlich wesentlich weniger aufwendig, wenn ich alles durchgehen lasse, allerdings mit dem Ergebnis, dass dann keine Grenzen bekannt sind, keine Grenzen akzeptiert werden und die Grenzen, auf die man unweigerlich im Laufe des Lebens irgendwann einmal stößt, dann als massive Frechheit und Kränkung
Genau so ist das.
empfunden werden.
Ja.
Und dann gibt es überhaupt keine Frustrationstoleranz, mit der man dieses Erlebnis dann kompensieren könnte. Und ich glaube, wir sollten wieder eher darauf hinarbeiten, die Frustrationstoleranz zu stärken. Und das war auch eine Sache, die mich bei diesem Amoklauf in Graz sehr gestört hat. Da gab es einen Täter, über den man ja eher wenig weiß. Soweit bekannt bisher hat er ja keine ausführlichen Darlegungen seiner Beweggründe hinterlassen. Es gibt jetzt kein Schreiben, aus welchen Gründen er da jetzt gemeint hat, 10 Menschen töten zu müssen. Es gibt keine Hinweise auf irgendwelche Erlebnisse, die ihn dazu gebracht hätten, das jetzt für legitim zu erachten. Er hat es einfach getan. Er hat die Entscheidung getroffen, das zu tun. Das war seine Entscheidung. Das ist auch ausschließlich seine Verantwortung. Was dann in kürzester Zeit medial breit gefächert thematisiert wurde, ohne jegliche Anknüpfungstatsache, war das
Ja,
Mobbing,
ich war,
dem
ja,
dieser
ich habe
Mann.
Sendung gehabt an dem Tag. Es ist.
Ja, denn dieser Mann angeblich, dieser 21-Jährige, angeblich in der Schule ausgesetzt gewesen sei, das mag sein, wir wissen es aber nicht und es lenkt irgendwie ja den Fokus davon weg, dass es seine und nur seine Entscheidung war,
Richtig.
das zu tun und dass ein wie immer unangenehmes Erlebnis in einer Schule vor 4 Jahren keine Begründung dafür darstellt, dass ich 4 Jahre später an diese Schule marschiere und wahllos mir völlig unbekannte Menschen erschieße. Und was man damit macht, ist, dass man so eine Art einer Verantwortungsdiffusion Vorschub leistet, indem man sagt, ja, eigentlich schon, na ja, er ist schon schuld, aber es sind natürlich auch die schuld, die ihn gemobbt
Ja.
haben. Und da frage ich mich dann bitte, wie geht es vielleicht ehemaligen Mitschülern, die gegebenenfalls vielleicht einmal unfreundlich waren zu dem? Das kommt im Schulalltag logischerweise vor. Das sollte man mit einer, ja, entwickelten Frustrationstoleranz aushalten. Und wenn man es nicht aushalten kann, dann muss man entweder daran arbeiten, dass man mit negativen Erfahrungen zurechtzukommen lernt, oder man muss sich Hilfe suchen. Aber jetzt denen einen Teil der Verantwortung zuzuschreiben und zu sagen, na ja, das war ja das Mobbing, ohne die geringste Ahnung, ob da irgendwas in der Richtung vorgefallen ist, das finde ich unterirdisch. Und man müsste vielleicht wirklich wieder mehr darauf fokussieren, dass, das ist jetzt vielleicht ein etwas pointiertes Zitat, aber das Leben gesamthaft kein Ponyhof ist. Es wird jedem von uns irgendwann einmal in der Biografie was widerfahren, was unangenehm ist, was auch verletzend ist, was uns zurechtkränkt, was beleidigend ist. Wir müssen als erwachsene Menschen lernen, mit solchen Erlebnissen umzugehen. Und das trainiert man bitte schon aber in der Jugend und in der Kindheit. Das gehört zur Ausstattung, zum psychischen Ausstattung und zum Repertoire jedes reifen Menschen. Weil ohne dem kommt man nicht durchs Leben.
Ja, aber Sie sehen ja, wie die Kleinkinder schon unterwegs sind mit ihren Eltern. Da gibt es kein Nein.
Das ist ein Problem, und dieses Problem
fällt uns ganz sicher
auch auf den Kopf, und das führt dann eben auch dazu, dass viele frustrationsintolerante Menschen herumlaufen, die eben schon durch ja, eher Kleinigkeiten oder banale Auslöser dann massiv verletzt sind und meinen, dass diese Verletztheit ihnen vielleicht auch das Recht gibt, jetzt ihrerseits irgendwen zu verletzen. Das kann gesellschaftlich gesehen keine gute Entwicklung sein.
Nein. Heidi Kastner, in Ihrem Spiegel-Bestseller Feig widmen Sie sich den verschiedenen Ausprägungen dieser Charaktereigenschaft, von Feigheit in Liebesbeziehungen über Feigheit im Zusammenhang mit Verbrechen bis hin zu Feigheit in der Politik. Feigheit fängt ja im Kleinen an. Wer sich nicht trenne, sondern einfach verschwindet, Ghosten wird das genannt, kannte ich nicht. Wie soll das gehen? Das verstehe ich nicht. Ich kann mich ja nicht in Luft auflösen in einer Beziehung plötzlich.
Ja, in einer bestehenden Lebensgemeinschaft sicher nicht, aber ich kann natürlich, wenn es eine Beziehung darauf beruht, dass man sich immer wieder mal Dinge vereinbart und dass man sich Treffen vereinbart und dass man gemeinsame Unternehmungen vereinbart, kann ich natürlich diese Nummer blockieren und ich kann natürlich diese Person aus meinen ganzen Social Media Accounts löschen und dann bin ich einfach nicht mehr erreichbar. Und ich kann sogar, wenn jemand dann an meine Adresse geht, die Tür nicht öffnen und mich totstellen. Also ich kann mich natürlich einem Kontakt, den ich nicht wünsche, sehr wohl entziehen. Und dann diese Situation vermeiden, dass ich jemandem ins Gesicht erkläre, dass ich mit ihm keine Beziehung mehr führen möchte. Das ist in der Regel für beide, für den, der eben diese Botschaft vermitteln will und für den, der sie empfängt, für beide eine unangenehme belastende, schmerzhafte Situation, weil selbst wenn ich jetzt überzeugt bin, ich will mit dem die Beziehung beenden, dann muss ich mir ja in der Konfrontation ansehen, dass ich dem Leid zufüge. Ich muss das dann aushalten, dass der dann vielleicht wissen will, warum, dass der dann eben diese Fragen beantwortet haben will, was er unter Umständen falsch gemacht hat, dass der vielleicht auch wütend wird auf mich und mir Dinge vorwirft. Das ist halt dann alles auszuhalten. Das kann man dann auch beenden, indem man sagt, ich habe es gesagt, ja, ich habe so gut es geht meine Gründe dargelegt, aber ich möchte jetzt eigentlich nicht weiter darüber diskutieren, das kann man schon machen. Mhm. Aber das einfach gar nicht zu tun und demjenigen jede Auskunft darüber zu verweigern, was mich jetzt zu dem Entschluss gebracht hat. Ich kann ja sagen, ich habe einen anderen kennengelernt, der ist mir lieber, ja, ist auch eine Auskunft. Ja. Aber diese verlassene Person dann so mit diesem Rätsel raten, was da jetzt die Ursache ist und ob man vielleicht was falsch gemacht hat oder was denn jetzt vertrieben haben könnte, mit dieser Unsicherheit zurückzulassen, ist schon unanständig.
Heidi Kastner, weil ich mich bei der Recherche ja auch gefragt habe, mir überlegt habe, wann waren denn Sie zuletzt feig in Ihrem Leben? Ich glaube, da können wir alle so die eine oder andere Sache doch für uns finden.
Ich kann es nicht sagen. Ich weiß es nicht. Also ich schätze, dass ich in früheren Jahren, in deutlich früheren Jahren, auch gelegentlich den Mund nicht aufgemacht habe, wo ich ihn aufmachen hätte müssen. Allerdings wage ich schon zu behaupten, dass ich gelernt habe, das zu tun. Und dass ich schon zu meiner wohlüberlegten Position stehe, auch wenn mit Widerspruch zu rechnen ist.
Was war denn der Auslöser für Ihren Spiegel-Bestseller Feig nach Dummheit und Wut? Was war denn der Auslöser?
Mein Ärger über dieses Verhalten. Also die alltägliche Beobachtung, dass Menschen einfach ja, zum Beispiel keine Grenzen setzen, sich nicht deklarieren in vielerlei Form. Und dass ich mir gedacht habe, das ist jetzt keine taugliche Strategie, wie ein soziales Zusammenleben funktioniert.
Heidi Adelheid Kastner, geboren war 1962 in Linz als Tochter eines Eisenbahners. In welchem Umfeld sind Sie denn aufgewachsen? Was war denn in Ihrer Kindheit wichtig?
Ich glaube schon, dass es sehr, sehr wohl vermittelt wurde, dass es Regeln gibt, dass es Grenzen gibt. Das ist sicher vermittelt worden. Es ist auch die Grenze des Anstands vermittelt worden. Also es ist sehr wohl Wert darauf gelegt worden, dass man ja diese dass man miteinander anständig umgeht oder dass man mit anderen anständig umgeht. Es ist mir auch damals schon vermittelt worden, dass es völlig egal ist, ob man männlich oder weiblich ist, dass es darauf ankommt, was man, welche Anstrengungen man zu leisten bereit ist, was man erreichen kann. Mir ist nie vermittelt worden, dass ich als Frau jetzt irgendwas nicht werden könnte oder nicht machen könnte. Das war eine für mich relativ überraschende Erfahrung erst im Studium, dass ich auf solche Positionen gestoßen bin.
Hört, hört, ja.
Bis dahin war mir das unbekannt. Also das war dann umso befremdender, dass ich dann von damaligen Oberärzten gehört habe, dass ich als Frau im Spital nichts verloren habe, sondern heimgehen soll kochen. Das hat man damals sehr wohl noch gehört. Und ich war damals völlig vor den Kopf gestoßen, weil ich das über so eine Haltung völlig fremd. Ja. Aber ich glaube, dass es so, was diese Grundausstattung betroffen hat, schon ein sehr gutes Umfeld war. Und es war auch ein Umfeld, das die Neugier gefördert hat.
Oh, schön. Schon als Kind wollten Sie ja Ärztin werden. Aus welchem Grund? Gab es da ein Schlüsselerlebnis?
Nein. Ich war natürlich als Kind, wie andere Kinder auch, beim Kinderarzt gelegentlich. Das kommt vor, wenn man Kind ist. Und ich habe das immer faszinierend gefunden. Also ich habe das, was der macht, faszinierend gefunden und mir hat das gefallen und ich habe beschlossen, ich will das auch mal machen. Das war im Kindergarten. Also anekdotisch wird mir berichtet oder wurde mir berichtet, dass das einfach schon sehr früh von mir formuliert wurde. Und dabei ist auch geblieben.
Sie kennen ja wie kaum jemand anderer die Abgründe menschlichen Verhaltens, die Verbrecher, über die Sie psychiatrische Gutachten erstellt haben. Ich denke da an den Inzestvergewaltiger, an Josef Fritzl oder die Eissalon-Mörderin, die die Leichen ihrer Männer eingemauert hat, gehören ja zu den spektakulärsten in der österreichischen Geschichte. Bekommen Sie denn da selbst nie Angst vor der Welt?
Ich habe keine Angst vor der Welt. Also ich habe keine frei flottierende, beständige Angst vor der Welt. Ich bin nicht angstfrei. Also es gibt durchaus Situationen, wo ich mir denke, das ist jetzt unangenehm. Die versuche ich dann natürlich zu verlassen oder zu vermeiden. Das könnte bedrohlich werden. Dann gehe ich jetzt nicht völlig angstbefreit, wagemutig in jede Löwenhöhle. Aber ich habe jetzt prinzipiell keine mit mir dauernd herumgetragene Angst vor der Welt. Es ist mir völlig klar, dass es keine hundertprozentigen Sicherheitsgarantien gibt. Es ist mir völlig klar, dass das Leben eines jeden mit dem Tod endet. Ich bin nicht darauf erpicht, dass das bei mir möglichst bald ist, aber es ist mir bewusst, dass es einmal so sein wird. Und ich glaube, dass man sich auch zu Tode fürchten kann. Ne? Dann ist man auch gestorben, aber auf eine ziemlich sinnlose Art. Und ich glaube, man muss einfach ins Leben hineingehen, im Wissen darum, dass Risiken immer immanent sind. Aber wenn man nicht hineingeht, dann ist man halt auch verloren für die Welt.
Wie können Sie Menschen vertrauen?
indem ich offenbar doch immer wieder die Erfahrung gemacht habe, dass es eine gute Sache ist, zu vertrauen und dass man das auch zurecht tun kann.
Wo und wie erden Sie sich bei dem Job? Wie tanken Sie selbst Energie?
Ich habe den Job, den ich mir ausgesucht habe. Also
Ja.
ich mache das, was ich frei gewählt habe. Ich bin nicht durch irgendwelche Vorgaben elterlicher oder sonstiger Natur in diese Tätigkeit geraten. Das war das, was ich machen wollte. Ich glaube, dass das zu einem guten Teil mit meiner Neugier zusammenhängt. Ich finde es einfach immer nur spannend. Man hat nie alles gesehen. Es gibt für mich nichts Spannenderes als Menschen und die Art, wie sie auf ganz unterschiedliche Weise Entscheidungen treffen, mit ihren Lebensereignissen umgehen, Situationen bewerten und Schlussfolgerungen ziehen, das finde ich immer wieder spannend. Das ist ja in dem Job sicher so, dass man nie alles gesehen hat. Es gibt immer wieder Überraschendes. Und wenn ich diese Neugier nicht mehr hätte, sollte ich vermutlich das nicht mehr machen. Aber ich habe sie noch.
Ihr Lebensmotto kommt von einem französischen Autor, dem Dramatiker Jean Anouilh, und zwar aus Die Ehre Gottes.
Es sagt in dem Stück Beckett oder
Ja.
Die Ehre Gottes, sagt es der König. Der erhält gerade eine unvorteilhafte Nachricht und sagt dann, die Neuigkeiten sind nie gut, das weiß man, ja, das ist bekannt. Das Geheimnis besteht darin, ihnen nicht zu so viel Bedeutung beizumessen. Denn am Ende fressen sich diese schlechten Neuigkeiten immer gegenseitig auf und die Dinge arrangieren sich immer von selbst.
Daher das
Und dieses
Vertrauen.
Les choses s'arrangent toujours heißt einfach, die Dinge arrangieren sich immer. Ne? Was man vielleicht anders formulieren könnte, und das Leben geht weiter. Ne? Also alles, was momentan auch noch so dramatisch imponieren mag, irgendwann löst sich's auf, irgendwann kommt man drüber und geht weiter. Und es ist wenig sinnbringend und eigentlich eine Vergeudung von Energie, sich im Vorhinein über mögliche problematische Entwicklungen umfangreichste Gedanken und Ängste zu machen, weil manchmal nimmt die Entwicklung dann eine Kurve und man hat sich ganz umsonst gefürchtet und 100.000 Szenarien durchgespielt. Ich glaube, man sollte ungefähr das Konzept haben, wie man mit was umgeht, wenn es denn dann kommt, aber die Entscheidungen, wie man mit Situationen umgeht, muss man dann treffen, wenn sie da sind. Und das antizipatorisch schon durch nächtelanges Grübeln vorwegnehmen zu wollen, ist aus meiner Sicht entbehrlich.
Da bin ich ganz bei Ihnen. Heidi Kastner, was treibt Sie tagtäglich an? Aus welchem Grund tun Sie, was Sie tun, immer noch? Sie sind Primarärztin für Psychiatrie mit forensischem Schwerpunkt am Kepler Universitätsklinikum Linz. Der Terminus bezeichnet jenes Teilgebiet, das sich mit Diagnose, Behandlung und Unterbringung von psychisch kranken Straftätern auseinandersetzt.
Ich mag meinen Beruf. Ne? Ich bin mittlerweile pensionsberechtigt, arbeite jetzt schon das dritte Jahr jenseits der Pensionsgrenze, also der Pensionierung sozusagen. Ich mag meinen Beruf, ich mag mein Team, ich gehe gern an meinen Arbeitsplatz. Ich mache das gern.
Sind solche Menschen überhaupt behandelbar? Das ist das, was ich mir überlegt habe. Oder werden die nur ruhig gestellt?
Na, ruhig stellen tun wir gar niemanden. Wir reden ja in der Klinik von Patienten mit Krankheiten. Ja, da
Ja.
reden wir ja nicht von Menschen, die halt irgendwelche mangelnden Grenzziehungen ausleben, sondern wir reden von Menschen mit Krankheiten. Und Krankheiten kann man halt doch immer wieder mal behandeln. Man kann psychische Krankheiten, die primär chronisch sind, in der Regel nicht heilen, aber man kann sie behandeln. Das heißt, es geht darum, dass man eine adäquate medikamentöse Behandlungsform findet. Und dann eben die Wirkung der Medikation abwartet und dann halt wieder die Teilnahme am normalen Leben trainiert und versucht, bei den Betroffenen eine entsprechende Krankheitseinsicht und auch eine Behandlungseinsicht zu erwirken. Durch Aufklärung, durch Psychoedukation, Und das kann durchaus sehr erfolgreich sein, ja.
Ich habe mir damals kompletter Laie mich natürlich auch gefragt, gibt es so viel psychisch kranke Straftäter bei uns in Österreich, dass es dafür ein eigenes Klinikum gibt?
Naja, es gibt ungefähr 900. Die Zahl schwankt, aber die ist in den letzten Jahren immer ungefähr in dem Bereich, die halt schon an einer psychischen Erkrankung leiden und deswegen auch weiterhin als gefährlich erachtet werden. Und die muss man halt behandeln. Es ist in der Gesamtzahl der Straftäter eine kleine Menge. Das sind ungefähr 10%, aber die gibt es schon. Die hat es immer gegeben. Ich glaube, man muss nur unterscheiden, was man jetzt als Krankheit bezeichnet. Krankheiten sind für mich Dinge, die einen Menschen ohne sein Zutun aus heiterem Himmel überfallen und dann einfach da sind und mehr oder weniger behandelbar sind. Wir haben uns allerdings zunehmend angewöhnt, alle unliebsamen Charaktereigenschaften ebenfalls als Krankheit zu bezeichnen. Das würde ich nicht tun. Krankheiten sind eben definiert durch durch den mangelnden Einfluss der Person auf deren Entwicklung. Und Charakterpathologien oder halt Persönlichkeitsauffälligkeiten fallen für mich in den Bereich der Störungen. Die sind deutlich schwerer behandelbar.
Der Josef Fritzl ist krank?
Nein,
Nein.
wieso?
Nein, das.
Nein, der ist nicht krank, der ist halt ein Mensch mit besonderen Bedürfnissen, ja, und wenig Skrupel, diese Bedürfnisse auch, ja, auszuleben. Das ist aber seine eigene Entscheidung. Das ist nichts, was ihm von irgendwelchen Halluzinationen jetzt aufgetragen wird oder wo er halt Stimmen hört, die ihm das befehlen oder wo er eine völlige Realitätsverkennung entwickelt hätte. Der hat immer gewusst, was er tut, er hat
Okay.
immer gewusst, dass es das nicht erlaubt ist.
Serienkiller sind meist langweilig. Diese Aussage stammt von Ihnen. Ihr Ernst?
Erstens haben wir in Österreich sehr wenig.
Ja.
Also das ist eine Rarität in unseren Breiten und es wundert mich immer wieder, wie viel Interesse Serienkiller hier hervorrufen. Und dann gibt es ganz viele junge Menschen, die ihre vorwissenschaftliche Arbeit zu dem Thema schreiben wollen, obwohl dieses Phänomen bei uns praktisch
Wirklich.
kein wirklich präsentes ist und auch kein häufiges, das muss man auch sagen. Und im Wesentlichen tun die das, was der Name schon besagt. Sie machen dasselbe immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und das ist halt eine Wiederholung und die ist jetzt nicht besonders spannend.
Was finden denn Sie persönlich besonders spannend?
Die Psychodynamik, die Menschen dazu bewegt, Dinge zu tun, obwohl sie wissen, dass ja, sie anderen damit schaden oder dass sie sich selbst auch in die Bredouille reiten damit. Oder ja, zu erkunden, was schlussendlich dazu führt, dass man solche Handlungsentscheidungen trifft. Das zu ergründen, finde ich schon spannend.
Wurzelt die Antwort meistens in der Kindheit?
Kindheit hat natürlich bei jedem einen Einfluss auf das weitere Verhalten und auf die weiteren Einstellungen. Das ist, glaube, ein hinlänglich bekanntes Faktum, weil sonst müsste man sich ja nicht über Erziehung Gedanken machen. Man ist gar keine Einflussmöglichkeit auf die Entwicklung einer Person im Rahmen dieser Erziehung und dieser pädagogischen Anleitung gäbe, aber es ist immer ein Zusammenspiel aus anlagebedingten Faktoren und eben diesen Einflüssen, die in weiterer Folge auf die Person einwirken.
Heidi Kastner, Trägerin des goldenen Ehrenzeichens der Republik Österreich. Feigheit, sagen Sie, kann eine mächtige Triebfeder für alle Arten von Verbrechen werden. Dazu gehört auch die größte Insolvenz Österreichs, René Benko.
Dazu kann ich mich jetzt nicht wirklich äußern, weil ja nichts rechtskräftig entschieden ist.
Ja.
Aber von dem, was man weiß, hat dieser Mensch ja offenbar doch einige Zeit lang andere getäuscht und sich als ein wesentlich erfolgreicherer dargestellt, als er faktisch war. Und das beruht natürlich bis zum gewissen Grad auf einem Anspruch an Großartigkeit, nehme ich an, aber natürlich auch auf einem Anspruch, sich nicht mit den Folgen des eigener Fehlentscheidungen zu konfrontieren. Und das beruht dann auch auf Feigheit.
Das ist unfassbar interessant. Heidi Kastner, Narzissten, dieser Begriff wird ja gefühlt dermaßen inflationär verwendet, dass jeder und jede von uns sicher mindestens 3 Narzissten im unmittelbaren Umfeld identifizieren zu können glaubt. Deshalb zuerst, was ist ein Narzisst und aus welchem Grund sind die besonders feig?
Narzissten im klinischen Sinn sind Menschen, die eine völlig unrealistische Anspruchshaltung an andere haben, die dauernd ihre Überlegenheit, ihre Größe, ihre Genialität bewundern sollen. Dem steht in der Regel keine entsprechende Anstrengungsbereitschaft gegenüber, sondern die erwarten, dass sie einfach nur, weil sie da sind, jetzt schon mal einen Anspruch auf Bewunderung haben. Mhm. Und die hat dann geliefert zu werden. Und Narzissten dulden daher in der Regel auch keinen Widerspruch, weil sie ja selbst die Klügsten, die Besten, die Wichtigsten sind, können mit Kritik überhaupt nicht umgehen. Das ist dann gleich eine Majestätsbeleidigung. Und ahnden diese Widersprüche oder diese Kritik anderer auch mit entsprechender Wut. Das ist dann der Begriff der narzisstischen Wut, weil eben Kritik, Widerspruch ja nicht konform gehen mit ihren Positionen, eine unfassbare Kränkung auslöst. Wie kann man nur, ne, wenn ich der Größte, Beste, Schönste, Tollste bin, wie kann man nur mir widersprechen? Und diese narzisstische Wut kann dann natürlich auch überragende Dimensionen annehmen, kann dann auch bisweilen bis zur Tötung des Widersprechenden führen, beziehungsweise sehen wir das ja gelegentlich auch in Femizidkonstellationen, wo
ich
halt Frauen
genau das jetzt ansprechen, ja.
Immer wieder dann getötet werden, wenn sie es wagen, sich von dieser grausartigen Person zu trennen. Ne? Trennung ist natürlich immer eine Kränkung, auch bei Nicht-Narzissten ist eine Trennung in der Regel eine Kränkung, weil der andere mir ja rückmeldet, dass ich für ihn entbehrlich bin. Und das ist jetzt keine angenehme Rückmeldung und keine, über die man glücklich sein muss. Das ist schon logisch. Mhm. Aber ein reifer Mensch verarbeitet das normalerweise so, dass er halt lernt, damit umzugehen und meint, dann war das vielleicht nicht die ideale Paarung und vielleicht ist es für sie wirklich besser, wenn sie nicht mehr mit mir zusammen ist. Und es kann ja sein, dass man zur Konklusion kommt, dass es für mich besser ist, wenn ich mit der nicht zusammen bin, wenn die mit mir so unglücklich ist. Weil was hätte es schon groß werden können? Aber ich glaube, man sollte viel vorsichtiger mit dem Begriff umgehen. Das ist jetzt eigentlich eine klinische Diagnose, die darauf beruht, dass derjenige nach identen Muster in allen Lebensbereichen scheitert. Also der scheitert in Paarbeziehungen, der scheitert im beruflichen Kontext, der scheitert in Freundschaften, weil er alle einfach mit seiner Erwartungshaltung überfrachtet. Und wenn nicht diese grundlegende, überdauernde Problematik vorhanden ist, dann würde ich jetzt nicht von einem Narzissten sprechen. Es ist jetzt nicht schon ein Beweis für Narzissmus, wenn man gewisse Ansprüche an Anerkennung hat. Das hat jeder von uns, das ist normal. Es ist für keinen angenehm, wenn er immer unter seinem Wert gehandelt wird und wenn ihm dauernd rückgemeldet wird, dass er eigentlich nichts wert ist. Also ich glaube, eine gewisse Anspruchshaltung und ein gewisser Stolz auf eigene Leistungen ist schon durchaus normal.
Ja, das denke ich auch. Feigheit und Verbrechen, Feigheit und Beziehung, Feigheit und die Geschichte von Männern und Frauen, Heidi Kastner, auch darüber schreiben Sie in Ihrem Spiegel-Bestseller und plädieren am Ende für mehr Zivilcourage und nicht dafür, den vermeintlich einfachsten Weg zu gehen. Feigheit ist bequem. Deshalb frage ich abschließend provokant, was habe ich von Zivilcourage?
Dass ich mich selber in den Spiegel schauen kann und dass ich danach in der Regel ein gutes Gefühl habe. Wir kennen das alle, wenn wir jemandem helfen und helfen konnten, fühlt sich das in der Regel ganz gut an. Und das ist der Benefit, den der Handelnde in diesem Fall auch hat. Es vermittelt in der Regel ein gutes Gefühl, wenn ich jetzt irgendwas verhindern konnte, was für einen anderen nachteilig gewesen wäre, verletzend, vielleicht sogar tödlich, vermittelt das Gefühl, dass wir Teil eines Ganzen sind, in dem wir alle immer aufeinander angewiesen sind.
Heidi Kastner, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und das unglaublich spannende Gespräch. Alles Gute für Sie und liebe Grüße nach Linz.
Danke auch für Sie. Danke.